Heute zu Gast im Podcast ist der Christian, CSO von Doctolib.
Und wir haben mittlerweile extrem professionalisiert eine Doctolib Sales Academy. Das heißt, die durchlaufen in den ersten 4 Wochen ein sehr, sehr strukturiertes Programm zu Selbstorganisation, zu Tools. Wir haben ja auch einen Blumenstrauß an Tools, die wir nutzen. Und die muss man natürlich auch erklärt bekommen zum Gesundheitswesen, zu unserem Produkt. Du musst ja auch verstehen, wie ist denn dieser Kalender, wie ist die Videosprechstunde, wie ist das alles miteinander verknüpft, wenn du es gescheit verkaufen willst. Und dann nach den 4 Wochen sind die in den Teams, in den Regionen. Und da haben wir eine sehr gute Struktur geschaffen mit City-Managern, Regional-Managern, die dann fortlaufend auch gecoacht werden. In jeglicher Hinsicht, ne? Also Einwandbehandlung, Sales Script, auch eben auch weiterführende Produktthemen. Ne? Unser Produkt wächst ja und entwickelt sich ja stetig weiter. Und da müssen wir eben dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter da immer up-to-date bleiben.
Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, produziert von uns salespod.io. Und heute ist ein Riesengast wieder bei uns, nämlich Doctolib. Für alle die Doctolib nicht kennen, Doctolib ist eine SaaS für Ärzte und Therapeuten zur Terminbuchung bei Patienten. Ja, worum geht's in dieser Episode mit Christian? Zu Beginn der Episode erklärt uns der liebe Christian, wie er seinen Vertrieb strukturiert, um Ärzte sowie Patienten auf die Plattform zu bringen. Die Ärzte geht er nämlich zusammen mit seinem sehr gut ausgebildeten Vertriebsteam an. Das Vertriebsteam besteht übrigens aus rund 200 Mitarbeitern. Die Patienten werden meist von den Ärzten mit ins Boot geholt, jedoch haben viele auch im Zuge der Impfterminvergabe oder über die erste Markenkampagne, die ja online und auch sehr viel offline stattgefunden hat, zum ersten Mal Doctolib benutzt. Christian gibt uns auch einen wirklich tiefen Einblick in den Onboarding-Prozess von Doctolib und erklärt uns, was wichtige KPIs hier sind. Denn Doctolib legt sehr viel Wert auf Kundenzufriedenheit, da Retention eines der wichtigsten Mittel für einen positiven Cashflow ist. Denn trotz eines kostenintensiven Onboardings kann der Kunde nach dem ersten Monat kündigen. Und zuletzt gibt uns Christian noch einige Vertriebstipps mit auf den Weg, unter anderem wie man Einwände des Gegenübers eliminieren kann und welche Softwares Doctolib tagtäglich benutzt. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt wieder in die Episode rein und dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Nächste Aufnahme, nächster Gast. Ich freue mich sehr heute auf Christian. Christian, schön, dass du da bist.
Grüß dich, mein Lieber.
Ja, geil, dass du mit am Start bist. Heute geht's um Doctolib. Ich freue mich wirklich, dass du hier bist. Wie jeder auch, würde ich mich freuen, wenn du einmal kurz in eigenen Worten vorstellen kannst, wer du eigentlich bist und was ihr mit Doctolib macht für die, die Doctolib noch nicht kennen.
Ja, Pascal, auch für mich eine riesige Freude, hier zu sein. Hab mir viele Podcasts angehört von dir, hast ja super spannende Gäste schon hier in deinem Podcast gehabt. Also insofern große, große Freude. Ich bin Christian, bin CSO, Chief Sales Officer bei Doctolib. Und Doctolib ist eine Software-as-a-Service-Plattform für Ärzte und Therapeuten auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich für Patienten eine Plattform, wo man sehr, sehr einfach seinen Termin bei einem Arzt buchen kann oder bei einem Therapeuten. Und das Besondere daran, dass beides eben in Echtzeit miteinander verknüpft ist. Aber da werden wir bestimmt im Laufe des Podcasts noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Absolut. Da holt mich so ein bisschen meine Vergangenheit ein aus der Pharma. Hatte ich dir ja auch schon in unserem ersten Gespräch ein bisschen was zu erzählt, was ich dort so gemacht habe. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt über so ein Thema auch nochmal sprechen können. Und erste Frage, die ich quasi an dich hätte, gepaart an das Produkt, was ihr dort anbietet. Was kann der User quasi, also der Endpatient genau alles bei euch buchen, weil ihr seid nicht die Kleinsten, sondern ihr seid schon ein bisschen größer. Und ich erinnere mich immer noch an damals, viel war damals so Richtung 2020, Richtung Videosprechstunde, digitale Videosprechstunde. Ist das auch Teil eures Ökosystems? Wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, also wenn du Ökosystem und Softwareplattform ansprichst, End-User haben wir ja zwei. Ne? Auf der einen Seite ist natürlich der Arzt und Behandler. Wir machen vielleicht einmal die Patientenseite. Als Patient kannst du über Doctolib den Arzt in deiner Nähe finden. Du siehst sofort, wann die nächsten freien Termine verfügbar sind. Du siehst auch, ob da möglicherweise Selbstzahlerleistungen angefragt sind. Du kannst auch bei Ärzten eine Videosprechstunde machen. Das haben wir 2020 eingeführt zum Start der Corona-Pandemie, sodass man eben nicht direkt in die Praxis gehen musste vor Ort, sondern eben auch online direkt eine Videosprechstunde buchen kann. Als Patient kannst du deine Dokumente teilen mit dem Arzt. Ja, du kannst alle Kommunikation verkürzen. Du hast nicht mehr so viel Stress, wenn du in 10 Praxen anrufst, um einen Arzttermin zu bekommen, sondern es geht sehr, sehr einfach über drleap.de auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite als Endnutzer hast du eine komplette Software-Suite für deine Praxis. Bedeutet, du organisierst deine Termine, du steuerst den Patientenfluss, du hast die Videosprechstunde, wir haben einen Instant Messenger sogar fürs Gesundheitswesen Ende zu Ende verschlüsselt und vieles, vieles mehr. Und das ist erst der Anfang von unserer gesamten Reise. Und da werden noch viele neue Produkte in Deutschland in den kommenden Jahren auf den Markt kommen.
Ja, absolut. Fantastisches Ökosystem. Wenn man sich so ein bisschen in der Pharma auskennt, dann wird man auch irgendwie feststellen, okay, egal was ich da irgendwie versuche zu entwickeln, ich habe auf einmal unglaublich viele Stakeholder, die ich irgendwie bedienen muss, selbst wenn ich die Lösung nur für eine Richtung baue. Also sagen wir mal nur für den Patienten. Wie habt ihr gestartet? Weil all das, was du jetzt so erzählt hast, was aktuell schon da ist, wird es ja irgendwas geben, wo ihr gestartet habt, was ihr als erstes angeboten habt. Ich gehe mal davon aus, die Core-Lösung ist, den Arzttermin zu buchen. Und danach wurde wahrscheinlich mehreres angeflanscht, aber kannst du natürlich selber nochmal erzählen.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind ja 2013 gestartet in Paris. Wir sind eine deutsch-französisch-italienische Firma, also quasi ein europäischer Player. Und wir haben tatsächlich mit der Kalenderlösung, die heute unser Brot- und Buttergeschäft ist, zumindest in Deutschland gestartet. Das heißt, wir haben Software an Ärzte verkauft, wie man eben sehr, sehr leicht in einem Praxisalltag Termine buchen kann. Man denkt jetzt irgendwie als Außenstehender, ja wow, irgendwie ein Kalender. Aber der größte administrative Aufwand für eine Arztpraxis ist eben tatsächlich eine Terminvereinbarung. Und haben dann parallel dazu natürlich direkt die Patientenplattform gegründet und mit aufgebaut. Sind seit 2017 so richtig aktiv in Deutschland im Markt. Das ist übrigens auch der Eintritt von mir dann bei drleap gewesen. Und haben hier dann im Grunde genommen eine angepasste Lösung auf den deutschen Gesundheitsmarkt vertrieben. Und das machen wir sehr, sehr erfolgreich an über 13 Standorten mittlerweile in Deutschland. Arbeiten hier mit richtig vielen Gesundheitsfachkräften zusammen. Also ist schon eine sehr beeindruckende Zahl. Wir sind jetzt bei 50.000 Gesundheitsfachkräften, die unser Tool nutzen, also die dafür auch bezahlen. Auf der einen Seite sind es heute schon über 10 Millionen monatliche User, also Patienten, die Termine vereinbaren über drleap.de.
Ja, wahnsinnig geile Zahlen. Congratulations, sage ich erstmal dazu. Dankeschön. Ich würde natürlich gerne auf diese Zahlen einfach eingehen, weil gerade auch in der Pharma ist ein sehr populäres Thema, jetzt nicht nur aufgrund der Politik vielleicht gerade, darauf will ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen, sondern einfach aufgrund dessen, weil es halt ein Thema ist, was viele beschäftigt und gerade auch in der Pharmaindustrie ist jeder natürlich gewillt zu erfahren, wie komme ich an meine Stakeholder dran, wie komme ich an Ärzte, weil für jemanden Außenstehenden, der vielleicht noch nicht in der Pharma aktiv war oder das ganze Ökosystem vielleicht noch nicht so versteht, es ist nicht so einfach, mal eben an einen Arzt zu kommen und dem Arzt mal eben was zu verkaufen, genauso wie es damals bei Amira nicht so einfach war, an den Apotheker zu kommen. Deswegen hast du jetzt gesagt, 50.000 Fachkräfte benutzen quasi oder bezahlen aktiv für die Plattform. Ich würde jetzt erstmal damit starten zu sagen, okay, sind das denn dann auch 50.000 Praxen oder ist das runtergestaffelt auf, dass man sagen kann, okay, weiß ich nicht, pro Praxis benutzen das 5 weitere Leute und wie zahlen die Leute dafür? Ist das pro Mitarbeiter, der das Ding benutzt oder ist das gestaffelt?
Ja, jetzt hast du ja eine Reihe von Fragen gestellt. Ich fange vielleicht mal mit dem ersten Punkt an und würde mal erzählen, wie wir die Ärzte überhaupt erreichen. Das ist ja der Punkt, den du gerade gemacht hast, ne? Ich sag gerade, wir sind an über 12 Standorten in Deutschland, haben da übrigens sehr, sehr attraktive Büros für die eine oder den anderen, die sich dafür interessieren. Kommt gerne vorbei, in jeder größeren Stadt sind wir vertreten. Und wir haben einen sehr professionellen Angang von unseren Prospects. Bedeutet, wir kontaktieren jeden Arzt in der Republik per Telefon, wir gehen persönlich vorbei, wir vereinbaren Termine und pitchen die. Das heißt, wahrscheinlich nahezu jeder Arzt, der jetzt hier zuhört und noch nicht mit uns arbeitet, den haben wir vielleicht schon mal besucht, der hat uns vielleicht schon mal auf einer Messe gesehen. Also es ist ein sehr kaltes Geschäft, ein Outbound-Geschäft. Ne? Das kennst du aus der Pharma auch, da läuft man halt in die Praxen rein. Aber es macht sehr, sehr viel Freude, weil wir sind jetzt eben schon ein paar Jahre im Markt und man vertraut uns mittlerweile auch und legen da eben extrem viel Wert. A, natürlich auf die Produktentwicklung. Das entwickeln wir zusammen mit den medizinischen Fachangestellten, mit Ärzten und Therapeuten. Wir legen extrem viel Wert auf Sicherheit, Datensicherheit. Ne? Das ist ein riesiges Thema in Deutschland. Und gerade diese Branche, das Gesundheitswesen, ist eben am wenigsten digitalisiert. Das heißt, da ist richtig Musik drin, es macht richtig Freude. Du krempelst quasi den kompletten Markt um. Dann hast du mich gefragt, wie teuer Doctolib ist. Doctolib kostet für Ärzte in der Praxis pro Arzt 129 Euro im Moment brutto. Und in diesem Preis sind aber alle Leistungen drin. Das heißt,
im Monat aber.
Im Monat, ja, okay. Natürlich, klar. Mhm. Kostet im Monat 129 Euro, hast drei Ärzte in der Praxis, einfach 129 mal drei. Relativ easy. Mhm. Und wir organisieren aber alles für die Praxis. Das bedeutet, wir machen das Onboarding in der Praxis mit den Fachangestellten. Wir richten den Kalender quasi auf Maß an. Wir sind Maßschneider, ja, die da in die Praxis gehen. Und das alles als Kombinationsangebot ist extrem günstig, ne? Muss man ehrlicherweise sagen.
Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal die Zahlen abgearbeitet, zu wie man an Ärzte kommt. Dazu will ich gleich tiefer einsteigen. Mich würde jetzt noch einmal interessieren, weil du eben die 50.000 angesagt hast, das sind dann wirklich 50.000 Ärzte, die das halt benutzen. Ist das richtig?
Ärzte und Therapeuten, und das aber nur Deutschland, ne?
Nur Deutschland.
Genau, wir reden jetzt hier nur von Deutschland.
Ja.
Insgesamt arbeiten wir hier in der Firma mittlerweile mit fast 300.000 Fachkräften zusammen, ne? Das ist halt Frankreich und Italien noch mit dabei. Frankreich sind wir halt schon viel, viel länger am Markt. Ja? Wir feiern nächstes Jahr unser 10-jähriges in Paris als gesamte Company. Und in Deutschland sind wir jetzt im 6. Jahr, wenn man so will.
Okay. Habt ihr denn dann, und das ist meine abschließende Frage dazu, gibt es so einen Roundabout-Durchschnitt, wie viele Ärzte in so einer Praxis sind?
Ja, gibt's. Zwei Ärzte sind in der Praxis im Durchschnitt.
Ah, okay, alles klar.
Ne? Hätte ich mir fast schon irgendwie gedacht. Genau, muss man halt ein bisschen differenzieren. Ne? Es gibt ja natürlich Krankenhäuser, da hast du natürlich mehr Ärzte in so einer Einrichtung. Aber wenn man sagt, niedergelassene Ärzte sind im Durchschnitt zwei Ärzte.
Okay, dann wäre das Thema ja schon mal abgefrühstückt in Bezug auf die Zahlen. Das ist natürlich international dann doch nochmal das Sechsfache von dem, was in Deutschland gerade so abgeht. Ich würde nochmal tiefer darin einsteigen zu verstehen, okay, wie kommt man auf diese Zahlen überhaupt, gerade auch im internationalen Bereich? Ihr seid jetzt auch kein kleines Team mehr. Kannst du gleich gerne auch nochmal was zu sagen. Du hast auch schon gesagt, es ist was sehr Outbound-lastiges, man rennt in die Praxen teilweise auch rein. Das, was ich so von den Pharmaherstellern zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Vergleich damals zu den Apothekern, da war es ungefähr dasselbe. Der Pharmahersteller möchte ja in die Apotheken, weil es deren größter Distributionskanal ist. Das heißt, die schicken da irgendwie einen Außenvertriebler hin, der da irgendwie reingeht, und das ist halt unglaublich kostenaufwendig. Es kostet unglaublich viel Geld, kostet nicht wenig Geld, und das Kapital muss man natürlich auch zur Verfügung haben. Wie funktioniert das streckenübergreifend auch bei euch? Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr nur Leute, sag ich jetzt mal, in die Praxen schickt, sondern ihr werdet ja wahrscheinlich auch online-mäßig irgendwas machen, damit das Ganze funktioniert. Und wie bekommt man, wenn man jetzt mal, ich sag mal, als Beispiel einfach in eine Praxis reinrennt, heißt es ja immer noch nicht, dass er am Ende Doctolib kauft. Das ist wie, als wenn ich jemanden kalt anrufe und sage, hier, ich hab was zu verkaufen. So. Gerade du als CSO wirst es wahrscheinlich wissen, wie habt ihr das vielleicht erstmal strukturiert, um damit anzufangen, wie rennt ihr in die Praxen rein? Was genau passiert da?
Ja, sehr spannende Frage. Ich sagte ja gerade eingangs, das Gesundheitswesen ist am wenigsten digitalisiert. Ne? Das ist eine Branche, die liegt quasi brach. Das ist die einzige Branche, wo ich glaube ich noch Faxgeräte verkauft werden. Also kannst du dir vorstellen, auf welchem Niveau man dann den Angang da planen muss. Und es ist tatsächlich so, sehr kostenintensiv, sehr personalintensiv, der Angang, den wir machen. Wir haben ein riesiges Vertriebsteam. Wir sind heute schon über 200 Mitarbeiter im Vertrieb hier bei Doctolib, eben aufgeteilt auf 12 Standorte. Und es ist klassischer, ehrlicher Straßenvertrieb, man kann es so sagen. Mhm. Das bedeutet, wir haben ein sehr strukturiertes Hunting, das heißt ein Angang, wo Praxen angerufen werden. Unsere Gatekeeper, wenn man so will, sind dann die MFAs, ne? Die Schwestern, die vorne in der Praxis sitzen, und bei denen machen wir Termine aus, und dann hat unser Vertriebler zwei Termine im Durchschnitt pro Tag. Ne? Wir haben so Anfahrtswege von Stunde, anderthalb Stunden mittlerweile in Deutschland, weil wir 80% der Landfläche abdecken. Und dann kannst du durchrechnen, wie viele Termine wir pro Tag machen. Bei einer Conversion Rate, du sagst es gerade, Outbound Sales, ne, da gehst du nicht rein und hast dann 100% CVA, sondern du hast wahrscheinlich eher 20-30% CVA. Und insofern ist das einfach ein Volumengeschäft noch. Wir arbeiten auch, du hast gerade gesagt, ne, wir versuchen digitalen Angang in einer Branche, die nicht digitalisiert ist, bist du da auch nicht so erfolgreich. Ne? Das ist so ein Inbound-Geschäft, ja. Da kommen Inbounds, da freuen wir uns riesig. Wir sind viel auf Messen präsent, versuchen da natürlich auch Interesse zu erwecken. Aber grundsätzlich ist 80% von unserem Geschäft noch kalt.
Ja, und das ist nämlich genau das Thema, weil gerade wenn du sagst, ihr habt ein riesiges Vertriebsteam aufgebaut, was nochmal sehr kostenintensiv ist, muss das natürlich auch alles unglaublich gut getrackt sein. Das heißt, man muss natürlich auch nachvollziehen können, was macht hier jeder. Mich würde jetzt mal interessieren, wenn jeder Vertriebler so, du hast glaube ich gesagt, 2 Termine am Tag hat, kannst du sagen, wie viele Leute überhaupt am Tag angerufen werden?
Ja. Also wir sind extrem gut aufgestellt und nur so, also was aufgestellt meint, wir haben ein extrem gut ausgebildetes Team. Also es bedeutet, unsere Business Developer, die Manager darüber, die arbeiten mit Salesforce. Wir haben ein Tableau, Dashboards, wo wir alles tracken. Das heißt, es geht da nicht um Kontrolle, sondern es geht eher um Selbstkontrolle und den Weg aufzuzeigen für jeden einzelnen Mitarbeiter, nicht nur im Vertrieb, wie er erfolgreich sein kann mit Doctolib. Wir haben ein sehr klares Skript. Wir haben die perfekte Einwandbehandlung. Also wir trainieren unsere Mitarbeiter extrem stark. Und ich würde sagen, wir haben das stärkste Vertriebsteam im Gesundheitswesen. Das sind eher E-Health Consultants, wenn du so willst, weil die kennen das gesamte Ökosystem, die kennen alle Praxismanagementsysteme, das ist extrem vielfältig, ne? Die sind spezialisiert auf Fachrichtungen in Arztpraxen. Das heißt, du sprichst einen Zahnarzt anders an als einen Orthopäden. Und die arbeiten eben auch komplett anders. Und das wissen wir, wie die arbeiten, und wir wissen, wie wir den Mehrwert bringen können. Insofern alles richtig, was du sagst. Es ist personalintensiv, es ist kostenintensiv auf der einen Seite, auf der anderen Seite kannst du aber auch nur so einen Markt erobern. Und wir sind mittlerweile bei far der größte Anbieter. Wir haben die größte Plattform in Deutschland, natürlich auch in Frankreich. Da sind wir der einzige Anbieter mittlerweile und arbeiten in Italien auch sehr, sehr stark daran. Und das schaffst du eben nur mit Blut, Schweiß und Tränen. Ne?
Ja, ich muss nachhaken, Christian, du hast mir die Zahlen nicht verraten.
Welche Zahl hättest du denn gerne? Wie viele Ärzte wir pro Tag anrufen?
Ja, einfach mal in der Grundstruktur, also um das mal so niederzulegen, dass ihr ein extrem starkes Vertriebsteam habt, finde ich extrem geil. Du kannst auch gleich nochmal darauf eingehen, wie man überhaupt dahin kommt, dass man so jemanden überhaupt findet, trainiert. Wie trainiert ihr die? Mhm. Aber es geht ja auch nach wie vor darum, dass das Vertriebsthema einfach ein Schlagzahl-Game ist. Da kommt man einfach nicht drum rum. Mhm. Und es ist mal geil zu erfahren, wenn das schon so ein Riesenvertriebsteam ist. Was müssen die denn auch mit dieser Anzahl an Ärzten, die auf der Plattform sind, was muss denn da eigentlich bewerkstelligt werden, um auf diese Anzahl zu kommen? Und dafür ist die erste Instanz, wie viele Leute werden am Tag angerufen? Mhm. So, das finde ich halt extrem heiß, wenn du das halt sagen kannst. Weil das wird am Ende danach natürlich bemessen, wenn du sagst 20-30% Conversion, weil dass jeder irgendwie ein bisschen Telefonvertrieb machen kann, ein bisschen, sage ich jetzt mal, das weiß ja jeder. Aber die Frage ist ja, wie funktioniert es in eurem Fall und was macht ihr dort genau, um auch jemanden zu überzeugen? Weil auch ihr habt einen anderen Zyklus als viele anderen, weil ihr habt ja erstmal einen Gatekeeper, den ihr erstmal überzeugen müsst, der vielleicht dann losgeht, auf den Arzt zugeht. So war es in den Apotheken ja relativ ähnlich bei uns. Die PTA ist dran gegangen.
Also bei uns ist so, ich brech's dir einfach mal runter. Ne?
Ja, gerne.
Ein Business Developer bei uns macht 500 bis 800 Calls im Monat. Daraus generiert er seine 2 Meetings, die er pro Tag braucht.
Ja.
Und dann ist aber kein Telefonvertrieb bei uns, sondern ist einfach nur eine telefonische Terminvereinbarung und dann fahren wir direkt in die Praxis. Und wir müssen vor Ort sein, wir präsentieren unser Produkt vor Ort, weil sonst wirst du am Telefon nicht überzeugen können von jemandem, der noch nicht mal versteht, wofür kann eine Online-Terminbuchung wichtig sein in der Praxis. Als ein Beispiel, eine Videosprechstunde, wie kann ich es abrechnen? Ja, all diese Themen, wo ich gerade sagte, wo die Leute schon sehr, sehr stark ausgebildet sind, die musst du dann tatsächlich vor Ort erklären. Und dann kannst du dir ausrechnen, ich habe dir vorhin eine Conversion-Zahl gesagt, ich werde jetzt hier nicht, sagen wir mal, unsere Core-KPIs fürs Business offenlegen können, aber dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, wie viel Ärzte du besuchen musst im Monat, um dann die relevante Anzahl zu überzeugen, mit dir zu arbeiten. Ne?
Ja, genau, das hat mich einfach mal interessiert, weil wenn man das halt runterbricht, dann kann man wahrscheinlich am Ende des Tages, natürlich werdet ihr das können, auch sagen, okay, was kostet mich hier jeder? Und wie viel bringt natürlich jeder ein? Weil ich glaube mal, das ist der Weg, um ein Vertriebsteam aufzubauen, das ist dein Job, das ist das, wofür du da bist. Jetzt würde mich in der nächsten Instanz, um tief in das Thema einmal einzusteigen, erstmal eine persönliche Frage, hast du auch selber mal das Telefon in die Hand genommen? Ich gehe mal stark von ja aus, aber ich frage trotzdem mal.
Hast du dir selber schon eine Antwort gegeben? Ja. Ich selbst und das ist auch eine Voraussetzung fürs Management im Vertrieb, das ist mein Grundverständnis, Lead by Example, und das bedeutet auch, dass man selber verkaufen kann. Ich selbst habe, als ich bei Dr. Lieb anfing, 2017, habe ich vorhin schon gesagt, am 1. Mai, also Tag der Arbeit, synonym dann auch für Dr. Lieb gestartet und bin aus Berlin, bin gebürtiger Berliner, umgezogen nach München. Habe schon gedacht, Mensch, was sagen die da? Saupreuß kommt vorbei in der Praxis, ja, und fängt da an zu closen. Und als ich ankam an dem Standort, gab es da ein BD. So, das heißt, es bedeutet, Telefon in die Hand, ab in die Praxis, selber installieren, onboarden, also den gesamten Sales-Cycle da damals mit betreut und dann sukzessive ein Team aufgebaut. Wir waren damals 2017 30 Mitarbeiter in Deutschland. Davon waren, ich glaube, 10, 12 im Vertrieb. Heute sind wir 800 Mitarbeiter in Deutschland und 200 sind davon im Vertrieb und wir wollen die Mannschaft auch noch verdreifachen, sowohl im Inside Sales, im Field Sales und in anderen Bereichen, auch Key Account Sales, ne? Da machen wir auch relativ viel mit Krankenhäusern. Also insofern, ich beherrsche die gesamte Klaviatur und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da eben mit gutem Beispiel vorangeht. Aber B auch, und du sprachst gerade über die Kosten, über den Angang, über das Coaching, dass man eben auch sehr, sehr tief versteht, wie das Geschäft läuft. Und das muss man in dem Fall, wenn du einen Markt hast, den du halt erstmal noch komplett erobern musst, weil du musst an jeder Stellschraube justieren, um dann eben so erfolgreich sein zu können.
Mhm. Sehr interessant. Ich würde gleich gerne auf den Teamaufbau eingehen, weil das ist grundsätzlich ja das, wofür du auch dann maßgeblich verantwortlich warst. Mhm. Eine interessante Frage hätte ich noch, und zwar, so wie du das jetzt erzählt hast, auch in Bezug auf die Struktur der Business Devs, heißt das dann, dass ihr gar nicht Vertrieb und Customer Success trennt? Das heißt, der Vertrieb bei euch ist auch der, der wahrscheinlich jede Frage des Kunden einwandfrei beantworten kann, richtig?
Ja, natürlich kann der Vertrieb jede Frage beantworten, aber der Vertrieb ist dafür zuständig, Neukunden zu generieren. Mhm. Das bedeutet eben, dass wir im Background auch einen sehr, sehr guten Customer Support haben. Das ist eine Hotline, das ist auch ein Key-Account-Support, das ist ein Farming-Team, das heißt, wir gehen auch proaktiv auf die Kunden zu. Das soll der Vertrieb heute nicht mehr machen. Mhm. Das war mal ein Teil drin. Wir professionalisieren uns und trennen halt quasi auch immer mehr, und du willst ja gleich nochmal über das Team sprechen, carven da auch immer mehr Aufgabenbereiche raus, eben weil wir die Effizienz nach oben steigern wollen, auch mit Hinblick auf Customer Acquisition Cost. Hast du ja gerade angesprochen, das Thema.
Ja, genau. Ja, absolut. Ja, vielen, vielen Dank. Dann lass uns zum Teamaufbau kommen, weil du hast gesagt, als du reingekommen bist, war das Team natürlich noch nicht so groß. Mhm. Das heißt, es ist ja, kann man ja auch so sagen, maßgeblich dein Erfolg, dass du das so vorangetrieben hast. Da würde mich jetzt erstmal interessieren, nachdem du quasi reingekommen bist, bist du den Prozess halt selber durchgelaufen, hast du ja schon erzählt. Aber wie hast du dann angefangen, das Team auch strukturiert weiter aufzubauen? Was sind so die Key-Indikatoren oder was sind die Core-Punkte, auf die du geachtet hast, um das Team von, wie viel waren es nochmal? 13, glaube ich, hast du gesagt, als du reinkamst.
13 waren wir, 2017 genau, und mittlerweile über 200, ja.
Genau, und die laufen wahrscheinlich alle gemanagt größtenteils über dich.
Also 200 im Direct Report.
Ja, das jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine.
Genau, die laufen unter mir, genau, der größte Anteil. Was wichtig, ne? Auch da gibt es ja ein Recruiting-Cycle, ähnlich wie es ein Sales-Cycle gibt. Das ist erstmal die Auswahl und die Auswahlkriterien, die Assessments, die man eben macht bei Kandidaten. Wir arbeiten, es ist ein sehr junges Team, ich würde sagen Altersdurchschnitt wahrscheinlich unter der Nationalmannschaft bei 25, 26. Und da musst du ja vor allen Dingen auf Soft Skills achten, weil die wenigsten von denen haben jetzt schon eine große Vertriebskarriere hinter sich, unmöglich, sondern ja. Die haben dann eher eine Ausbildung, die haben an der Uni waren die lange unterwegs und dann schauen wir eben darauf, brennen die für eine Sache, sind die smart, wollen die neue Themen, können die Themen auch schnell adaptieren, haben die eine Vollgasmentalität und wir müssen denen eben auch sehr deutlich machen, was dann bedeutet, bei uns zu arbeiten. Also die Auswahl des Recruiting ist natürlich ein Schlüssel. Deutschland ist auch ein Markt, da findest du ja auch nicht an jeder, ich sag's jetzt mal, Straßenecke einen Vertriebler. Die Ausbildung für Vertrieb, die hinkt ja in Deutschland ewig lang hinterher. Der Beruf als solcher, als Verkäufer, als Vertriebler, hat ja in Deutschland, sagen wir mal, eher eine negative Konnotation, zu Unrecht. Ist ein extrem spannender, kreativer Beruf, den man da haben kann. Und dann geht's, sobald wir die Kandidaten dann davon überzeugt haben oder wir die dann quasi durchlassen, dann geht's eben direkt in unser Coaching. Und wir haben mittlerweile extrem professionalisiert eine Doctolib Sales Academy. Das heißt, die durchlaufen in den ersten 4 Wochen ein sehr, sehr strukturiertes Programm zu Selbstorganisation, zu Tools. Wir haben ja auch einen Blumenstrauß an Tools, die wir nutzen. Und die muss man natürlich auch erklärt bekommen zum Gesundheitswesen, zu unserem Produkt. Ne, du musst ja auch verstehen, wie ist denn dieser Kalender, wie ist die Videosprechstunde, wie ist das alles miteinander verknüpft, wenn du es gescheit verkaufen willst. Und dann nach den 4 Wochen sind die in den Teams, in den Regionen. Und da haben wir eine sehr gute Struktur geschaffen mit City-Managern, Regional-Managern, die dann fortlaufend auch gecoacht werden. In jeglicher Hinsicht, ne? Also Einwandbehandlung, Sales-Script, eben auch weiterführende Produktthemen. Ne? Unser Produkt wächst ja und entwickelt sich ja stetig weiter. Und da müssen wir dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter da immer up-to-date bleiben.
Das heißt, gerade in Bezug auf das Onboarding eines neuen Mitarbeiters, damit er auch so ausgebildet werden kann, dass es die Ergebnisse hervorruft, die er halt mittlerweile hervorruft, ist ausschlaggebend das Onboarding. Das heißt, ihr habt eine Academy aufgesetzt, die strukturiert den Leuten das beibringt. Aber interessanter Punkt, sagst du, findest jetzt auch nicht Vertriebler an jeder Ecke und auch nicht jeder hat Bock irgendwie auf Vertrieb, zumindest in der ersten Instanz, auch so mein Eindruck. Was sehr schade ist, weil man einfach sagen muss, dass ich finde Vertrieb mega geil.
Ich auch.
Glaube, dass die wenigsten Leute es halt gut genug machen. Deswegen finden sie es übrigens nicht geil, weil sie es einfach nicht gut genug machen. Jetzt natürlich eine Sache, wenn du sagst, Durchschnittsalter des Teams 24, 25. Wie kommt ihr dann an die Leute ran? Sind das dann noch Leute, die quasi noch mitten im Studium stecken? Wie sieht der Großteil des Teams aus? Die haben ja keine Erfahrung, denke ich mal, oder das, was du gesagt hast, im Vertrieb. Das heißt, ihr sucht euch gezielt Leute raus, achtet auf bestimmte Werte, haben die Bock auf eine bestimmte Sache und bringt den einfach knallhart Vertrieb bei.
Also keine Altersdiskriminierung, ne? Also wir wählen jetzt nicht zwangsläufig 25-Jähriger aus für den Job, aber es ist natürlich ein sehr relevantes Einstiegsalter ins Berufsleben, ne? Und aus jeglicher Hinsicht. Das heißt, wir haben ja einen unglaublichen Angang, auch unser Talent-Team, Kudos auch an die ja auch ein unglaublich kaltes Geschäft noch machen in Deutschland. Du musst die ja alle anschreiben via LinkedIn und so weiter. Filtern wir die aus und dann machen wir regionale Interviews mit den Hiring-Managern entsprechend. Aber wir filtern da jetzt nicht zwangsläufig nach Alter. Ne? Und dann hast du recht, fangen die an zu arbeiten und da muss man halt Arbeitsleben beibringen, man muss Doktorleben beibringen. Und bin ich auch sehr stolz drauf, wir sind quasi eine Kaderschmiede, wenn du so willst, für Vertrieb in Deutschland. Es gibt ein paar andere große Unternehmen, die auch schon sehr, sehr lange in Deutschland im Markt sind, wenn man jetzt so an Wirt oder andere denkt. Aber bei uns ist nochmal die Besonderheit, dass wir eben sehr in die Tiefe gehen. Das bedeutet, du lernst, wie du eine kalte Kundenansprache machst, du lernst, wie du Einwände perfekt ausräumst, du lernst, wie du Urgency kreierst. Das heißt, wir wollen ja, du sprachst vorhin vom Sales Cycle, wir wollen natürlich auch einen Sales Cycle verkürzen. Das ist natürlich nur in unserem Interesse. Also da gibt es neben den Hard Skills, neben den Verkaufs-Skills, bekommst du ein gutes Coaching auch auf Soft Skills. Ne? Vor allen Dingen auch, wenn du dann Manager wirst bei uns intern. Wir haben mittlerweile über 40 Manager, die wir selber ausgebildet haben auf den verschiedenen Stufen. Arbeiten wir auch mit externen Akademien zusammen. Und insofern kann ich nur empfehlen, bei Doctolib Vertrieb anzufangen.
Okay. Ja, wer da Bock drauf hat, soll das definitiv machen. Das soll aber, glaube ich, das klingt schon ein bisschen so, dass ihr das vielleicht auch an andere Unternehmen anbieten würdet.
Nee, machen wir überhaupt nicht, ne?
Also, das ist klar, das denke ich mir, da verliert ihr Fokus bei, ja?
Ja, nee, machen wir nicht, könnten wir aber sehr gut machen, du hast recht.
Das glaube ich euch, das hat auch so geklungen. Ja, auf jeden Fall eine ziemlich interessante Sache. Danke für diesen tiefen Einblick auch da rein. Danke für diese Transparenz. Jetzt haben wir die eine Seite mal so ein bisschen abgedeckt, was deutlich ein bisschen zeigt, B2B-Vertrieb ist halt nichts, was, ja, wie soll ich sagen, es ist kein Hexenwerk. Und damit will ich einfach nur sagen, dass es nichts etwas ist, was du irgendwie Außergewöhnliches machen musst. Es geht auch immer noch die knallharte Oldschool Sachen, die so einfach funktionieren. Das spiegelt sich auch oft in den Episoden, zum Beispiel mit Enterprises nieder, die ich oft gemacht habe, weil es gar nicht darum geht, jetzt irgendwie diesen einen Hack rauszufinden, der dann irgendwie funktioniert. Also es ist einfach super unrealistisch. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber dann das komplette Gegenteil, weil da befinden wir uns bei Patienten und ich glaube, dort ist die Ansprache und wie man Patienten auf die Plattform bringt, natürlich nochmal eine ganz andere. Mhm. Das heißt, da würde es nicht so sein, dass dort 200 Mann sitzen und Patienten anrufen und sagen, wollt ihr nicht mal über Doktorlab buchen? So, es funktioniert einfach tendenziell anders, auch aufgrund von Patientendaten etc. Wie ist deine Erfahrung da? Wie funktioniert das tendenziell dort? Du hast die Zahl genannt, 10 Millionen, glaube ich, war es. Mhm. Patienten, die mittlerweile schon gebucht haben oder über Doktorlab buchen. Monatlich buchen, sorry. Wie kommt man auf diese immense Zahl, dass auch monatlich das Leute weitestgehend immer noch machen? Fang einfach mal vielleicht bei dem an, wo du glaubst, dass das den größten Impact darauf hatte, was ihr dort gemacht habt.
Also es gibt verschiedene Faktoren. Vielleicht einmal nochmal kurz zurück. Ne? Jeder Arzt, der ja dann mit Doktorlieb zusammenarbeitet, der macht es ja auch, weil er eben eine Erleichterung in der Praxis haben will. Das bedeutet, er bietet seinen Patienten ja den Service dann an, online zu buchen. Also erstmal ist es natürlich auch ein starker vertrieblicher Erfolg. Je mehr Ärzte du hast, desto mehr
Multiplikatoren.
Richtig. Ne? So, das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, muss man fairerweise sagen, wir sind ja leider in einer Zeit, die krisengeplagt ist. Und vor allen Dingen auch die Corona-Pandemie. Wir haben da quasi versucht, alle möglichen Bundesländer auch mit zu unterstützen im Gesundheitswesen. Das heißt, wir haben viele Testzentren und so weiter gemacht. Wir haben ein eigenes Impfmodul entwickelt und wir haben mit dem Land Berlin, mit dem Senat zusammengearbeitet und haben die Impfzentren mit unserer Software ausgestattet. Ganz einfach, weil du so eine hochfrequente Buchungsanfrage hattest damals. Das heißt, es waren ja minütliche Buchungen, die da reingegangen sind. Und wir haben einen richtigen Boost auch erlebt, natürlich während der Corona-Pandemie. Nicht nur, weil wir mit dem Land Berlin zusammengearbeitet haben und anderen KVen, sondern eben auch, weil wir ein Tool zur Verfügung stellen konnten für alle Allgemeinmediziner und Fachärzte, die eben Impfung angeboten haben. Es haben auch Orthopäden geimpft. Also insofern hatten wir da die richtigen Antworten. Wir haben die Videosprechstunde gebracht, wir haben ein super Impfmodul gebracht und dadurch hatten wir natürlich auch einen riesigen Boost, den du so überhaupt nicht planen kannst, aber der unserem Business natürlich auf der einen Seite sehr, sehr gut getan hat, aber auf der anderen Seite eben auch gezeigt hat, was für eine starke Lösung wir für den Markt parat halten und wie stark wir digital unterstützen können im Gesundheitswesen. Und das ist im Wesentlichen der Kern. Natürlich, wir haben jetzt in 2022 auch eine große Kampagne zusammen mit Scholz & Brands gehabt, wo wir in allen Städten, in allen großen Städten sehr, sehr sichtbar waren. Ja, das heißt, es waren große, waren Social-Media-Kampagnen, es waren spannende Videokampagnen auch und Plakatwerbung, also Out of Home überall in Deutschland, in den größten Städten. Und so die drei Säulen.
Okay, das heißt, Branding ist auch hier ein wichtiger Aspekt. Also das Multiplikator, mit je mehr Ärzte kommen, desto mehr Patienten werden natürlich darauf aufmerksam, weil die Ärzte wollen ja dann auch, wenn sie euer Kunde sind, dass der Patient dann darüber bucht. Ja, das ist ja relativ klar. Das heißt, das bringt schon ordentlich viele Multiplikatoren mit sich in Bezug darauf, je mehr Ärzte onboardet sind. Deswegen kann ich auch verstehen, dass der Fokus wahrscheinlich darauf auch mehr liegt, Ärzte onzuboarden, weil sie erstens den Revenue bieten. Und zweitens Multiplikatoren für die Patienten sind, damit sie selber auch in Customer Success ja zufriedengestellt werden, weil nur die Software zu haben, es kommen keine Terminbuchungen, das wäre ja auch nicht zufriedenstellend für den Arzt am Ende des Tages, ne?
Genau, ist genau richtig, was du sagst, ne? Deswegen ist für uns auch so eine KPI, sagen wir mal, in der Kundenzufriedenheit, die wir tracken, Online-Buchungen in Praxen, ne? Das ist extrem wichtig, weil je höher die Online-Buchung ist, desto stärker ist auch die Entlastung für die medizinischen Fachangestellten in den Praxen. Und das ist ja, sagen wir mal, eines neben, sagen wir mal, 3, 4, 5 Value Propositions, die wir da anbieten. Es geht zum einen natürlich um eine starke administrative Entlastung. Es geht aber auch um Umsatzsteigerungen in Praxen und natürlich, und da sprichst du auch einen Punkt an, um Patientenservice. Meine Einstellung dazu ist, auf beiden Seiten, ein Patient wird eine Plattform nutzen, die mit der er sehr, sehr leicht und einfach einen Termin buchen kann bei einem Arzt. Und ein Arzt wird uns nutzen, wenn er merkt, dass er tatsächlich Mehrwerte auch bekommt. Wir sind monatlich kündbar. Das heißt, jeder Arzt hat da eine relativ geringe Eintrittsbarriere. Und in unserem Interesse ist natürlich, dass da niemand monatlich kündigt. Aber wenn du so willst, ne, könnte jeder, jede Gesundheitsfachkraft jeden Monat auch sagen, nee, Dr. Lieb wollen wir nicht arbeiten.
Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass man geht ja um so eine gewisse, ich will nicht sagen Verpflichtung, aber man ist ja schon ein bisschen gebunden, ne, daran. Es macht ja auch Sinn, ne, wenn man jetzt businessmäßig Slack irgendwie benutzt, ja, und ja gut, mittlerweile ist es ja 30 oder 90 Tage, glaube ich, dass man das dann die Nachrichten nicht mehr sieht, ne? Aber wenn halt ein Arzt so viele Buchungen schon darüber macht, warum sollte der das System wechseln? Also dann wäre der ja völlig Banane. Das würde er einfach mal wahrscheinlich nicht machen. Es sei denn, er ist irgendwann unzufrieden mit dem Service. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Kannst ja vielleicht mal erzählen, wie lange durchschnittlich Kunden bei euch bleiben? Wahrscheinlich Jahre. Genau. Also kann mir nichts anderes vorstellen.
Ja, also wenn es nicht so wäre, dann könnten wir den Laden ja abschließen in Deutschland, weil du kannst dir vorstellen, die Onboarding-Kosten, also das heißt, der vertriebliche Angang, haben wir vorhin schon besprochen, wenn du zwei Ärzte in der Praxis hast, musst du wahrscheinlich auch zweimal zu einer Praxis fahren, dann machen wir maßgeschneidertes Onboarding für jede Praxis, wir trainieren alle Anwender in der Praxis auf das Produkt, dann kommen die bei uns auf die Plattform. Wenn die da nicht lange bei uns bleiben würden, würde das Geschäftsmodell nicht funktionieren. Es gibt interne Berechnungen, dass so ein Durchschnitt, und das kann man halt nicht sagen, wir sind erst im sechsten Jahr in Deutschland, aber dass man mindestens 10, 12 Jahre dann auch Dr. Lieb nutzt. Ja. Wir sehen es auch in unseren Churn-Quoten, die wir natürlich auch tracken. Wir sehen auch, aus welchen Kohorten, also das heißt junge Kohorten, dann haben wir direkt Rückschlüsse auf Onboarding, aus welchem Cluster, das heißt aus welcher Fachrichtung Leute churn. Ja, da sind wir extrem hinterher. Und im Wesentlichen muss man sagen, wenn man einen guten Angang hat, eine gute Bedarfsanalyse in der Praxis auch gemacht hat, eine faire, transparente Sicht auf das Produkt gibt, warum willst du churn? Du hast einen guten Partner an deiner Seite, der dir eben die Mehrwerte auch in die Praxis bringt. Also sprichst ein weises Wort. Im Moment sind die Kalkulationen 10, 12 Jahre, ist so eine Durchschnitts-Lifetime-Value, nennt man es ja so schön.
Ja. Aber jetzt hast du eine interessante Sache gesagt, weil das hat sich so ein bisschen für mich dann auch angehört, aber was wahrscheinlich auch relativ klar ist, natürlich werdet ihr nicht zur ersten Rate im Monat halt positiv sein. Soll das funktionieren? Ja, das wird nicht klappen. Kannst du denn, also vielleicht auch nochmal in der ersten Distanz, wenn ein Kunde bei euch ongeboardet wird, hast du gesagt, kann er monatlich kündigen. Mhm. Wie ist es denn, wenn der neue Kunde ist? Muss er sich dann aber schon für ein Jahr committen? Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, sonst korrigiere mich, dass ihr einen Kunden onboardet mit dem Aufwand, ihr werdet definitiv defizitär laufen in den ersten Monaten und dann kann der irgendwie nach dem zweiten Monat abspringen.
Das kann er. Also wir sind Krass. Für Neukunden monatlich kündbar, wir sind auch für Bestandskunden monatlich kündbar. Das hat ja immer zwei Seiten. Also erstens, wenn du einen Kunden sehr, sehr sauber onboardest, der wird ja dann auch nicht ohne weiteres sofort wieder sagen, einen Monat später, er kann es sagen, aber er wird es nicht sagen, okay, der Kalender funktioniert nicht, kommt wieder zurück, ich will zurück zu einem alten oder zu einem anderen Produkt. Also die Entscheidung dann zu wechseln, die will auch schon sehr reif, die wird sehr reif sein. Das heißt, deswegen haben wir auch diesen Angang und den Vorlauf und brauchen unsere sehr, sehr gut ausgebildeten Vertriebsmaschinen, wenn du so willst, ja, die halt einem Arzt genau erklären, was auf ihn zukommt, was sich ändert, was sich verbessert für ihn in der Praxis, welche Mehrwerte er hat. Und dann erst entscheidet er sich, ja auch sein System umzustellen oder sich zu modernisieren oder weg vom Papierkalender zu gehen. Den siehst du heute auch noch in den Praxen. Ne? Das heißt, da sitzen die und schreiben mit dem Bleistift noch im Terminkalender.
Tic-Tac-Toe.
Also insofern denken wir manchmal, wir wären verrückt, wenn man so viel investiert, vielleicht sind wir auch ein bisschen verrückt, aber du weißt ja, Visionäre, die haben genauso die großen Revolutionen geschafft, indem sie möglicherweise auch ein bisschen anders sind als die, die bisher schon in dem Markt sind.
Absolut, ich meine, die Anzahl der bestehenden Kunden wird euch schon recht geben, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der unglaublich defizitär läuft. Mich versucht es herauszukitzeln ein bisschen aus dir, Christian, kannst du sagen, ungefähr wie viel im Monat ihr Cashflow positiv läuft?
Oh, da bin ich mir nicht sicher, ob wir sagen können. Aber wir können ja mal eine Rechnung zusammen anstellen. Wenn du einen Arzt unbedingt. Hast, der 129 Euro im Monat bezahlt, brutto, also inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, dann hast du einen Vertriebler, der vielleicht im Durchschnitt zweimal hinfahren muss, um den zu pitchen. Dann hast du einen Onboarder, der für den individuell den Kalender baut und den onboardet. Also hast du dann summa summarum im Vorfeld schon mal 3 volle Arbeitstage. Die kannst du ja für dich jetzt mal kalkulieren, dann kannst du mal hochrechnen bei 3 Arbeitstagen von so einem Vertriebler plus natürlich auch monatlich laufende Kosten. Ne? Wir haben ja Server, die bezahlt werden wollen. Ja. Wir haben Customer Support Teams, die dahinter sitzen. Man sieht ja diese Komplexität überhaupt nicht. Ne? Wenn man so eine Software sich immer anschaut, denkt man gar nicht, was ist für ein Riesenapparat, ist, der dahinter hängt. Dann ist ja auch so SMS-Kosten, die wir haben. Das heißt, ja, jeder Patient, der einen Termin bucht über Doctolib, egal ob online, direkt in der Praxis, telefonisch, der wird ja an die Termine auch erinnert. Das ist auch ein, wenn du so willst, ein Hack im Gesundheitswesen, weil dadurch fallen weniger Termine aus. Du kannst schneller frei gewordene Vakanzen füllen. Und das bedeutet ja auch eine direkte Effizienzsteigerung des gesamten Gesundheitswesens, mal unabhängig von einem individuellen Arzt. Aber all das sind Kosten, die dahinter stehen. Auch eine SMS kostet im Einkauf 5 Cent.
Mhm. Ja, absolut.
Jetzt hast du wahrscheinlich Pascal zusammengerechnet und weißt, wie lange der Arzt bei uns sein muss. Also unter 12 Monate wird es wahrscheinlich nicht sein. Ne?
Ich wollte gerade eine Prognose abgeben.
Ja, gib mal ab.
Ich hätte gesagt, auf jeden Fall über ein Jahr.
Ja. Wahrscheinlich
auf jeden Fall, mein, ja.
Du hast jetzt die Mathematik gemacht, ich habe es nicht konkret gesagt, aber in so einer Richtung bewegen wir uns da natürlich.
Ja, ich finde es einfach schön, das auch selber nochmal so zu hören, weil vieles kann man sich dabei denken, aber das selber nochmal zu hören und sich das jetzt mal durch den Kopf spielen zu lassen, was da alles hintersteckt, was da für Arbeit hintersteckt, nicht nur für Kosten, sondern auch einfach für Arbeit, für und immer noch mit der Bedingung, dass derjenige immer noch abspringen kann nach dem 4. Monat und man extrem Verluste schieben könnte. Was aber dennoch Sinn für mich macht, deine Erklärung zu sagen, ey, wir machen es trotzdem, weil auch die Erfahrung wahrscheinlich einfach zeigt, der Kunde bleibt nicht nur 4 Monate oder 5, weil es auch einfach unsinnig ist. Der hat sich den ganzen Scheiß ja schon angetan. Und ich kann von Apothekern auch damals immer sagen, die wollten mit der Sache auch fast größtenteils gar nichts am Hut haben. Ich weiß nicht, wie das mit Ärzten ist, aber die sind eigentlich darauf gewilligt, ihrem Patienten zu helfen. Hoffentlich. Das ist noch so ein bisschen, bei manchen Ärzten kann man sich drüber streiten, aber das ist eigentlich ja deren Hauptaufgabe und die wollen sich halt nicht damit rumschlagen, ob das System da jetzt funktioniert und da unglaublich viel Zeit verschwenden, weil die durchgängig in ihren Terminen mit Patienten sind.
Genau, also du hast schon, du hast bei den Ärzten natürlich nicht den Hauptfokus auf Administration, aber immer mehr Ärzte, vor allen Dingen auch die jungen Ärzte, setzen sich mit Tools nochmal anders auseinander, als wenn du jetzt möglicherweise, und wir sind gerade in so einer Zeitenwende auch im Gesundheitswesen, gerade bei niedergelassenen Ärzten, da geht irgendwie jetzt so eine Kohorte raus, der 60-Jährigen, ja, Ende 50-Jährigen, da gibt es einen großen Wandel, dann natürlich auch im Mindset, einfach weil man mit digitalen Tools aufgewachsen ist, ne? Das, man sagt ja auch nicht zu Unrecht, never change running system. Das heißt, da hast du halt immer quasi die Barrieren, ja, es läuft ja jetzt schon seit 20 Jahren hier so sehr, sehr gut in meiner Praxis. Warum soll ich denn irgendwas ändern?
Ja.
Und du siehst aber, dass da grundsätzlich und auch Corona-Pandemie bedingt, ist ein richtig großer Zug hin zur Digitalisierung, auch gefordert dann mal vom Bundesgesundheitsministerium. Ja, da gibt es verschiedene Initiativen, auch vor allen Dingen im Krankenhausbereich. Liest und hört man ja immer wieder von einigen Themen, die da angestoßen werden, sodass, sagen wir mal, grundsätzlich ein Bewusstsein existiert. Und bei den Jungen, die kriegst du dann nochmal leichter von einer guten Sache überzeugt. Und bei den älteren Kollegen, und ich will da jetzt auch nicht schon wieder Altersdiskriminierung betreiben, es gibt auch sehr erfahrene Ärzte, die schon lange im Job sind, die trotzdem wechseln. Ne? Einfach weil die verstehen, okay, man muss auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Also insofern, vielfältiges Thema, super spannend. Auch eine tolle Zielgruppe, ne? Wenn du mit Ärzten da dich jeden Tag auseinandersetzen kannst, macht richtig, richtig viel Spaß.
Das glaube ich dir. Was hättest du denn dann so vor Corona, wenn dir so mal jemand sagt, ja, ich bin jetzt schon die 20 Jahre im Geschäft, warum soll ich was ändern? Was hättest du dem gesagt?
Na, also es hängt dann sehr, sehr klar von der Fachrichtung ab, aber dann
ist klar.
Aber auch vor Corona haben die sehr viele Terminausfälle. Wenn ich zum Beispiel ein Orthopäde bin, der auf eine Wirbelsäule spezialisiert ist und bei mir kommen ständig die Kniepatienten an, dann stimmt da auch irgendwas nicht in meiner Patientenflusssteuerung. Da kann Doctolib auch sehr, sehr stark unterstützen. Dann das Terminausfallthema ist auch ein klares Umsatzthema. Kannst du mal ausrechnen, wenn am Tag 2 Patienten nicht zum Termin erscheinen. Durchschnittlich, was wird der Orthopäde da verdienen? Sagen wir 50 Euro. mal 5, mal 4, dann siehst du, wie viel Umsatz da einfach schon liegen bleibt. Und den kann er mit nur 129 Euro direkt wieder zurückgewinnen. Dann geht es eben auch, riesiges Thema, ist halt die Entlastung für die medizinischen Fachangestellten. Auch da ist es so, wie in vielen beruflichen Bereichen, es gibt dann Fachkräftemangel. Das bedeutet, das Personal, was da sitzt und dann ist schon wenig, ist extrem gestresst, weil, ich weiß nicht, wann du bist ein junger Kerl, wann du das letzte Mal in der Arztpraxis warst, aber wenn du da drin bist, achte mal drauf, es klingelt permanent das Telefon und 80% dieser Anrufe sind Terminvereinbarungen. Kannst dir sparen, ne? Du kannst dir komplett den Stress aus einer Praxis rausnehmen, übrigens auch für Patienten. Es macht ja keinen Spaß, in 10 Praxen anzurufen, um einen Termin zu bekommen. Geh auf drlieb.de, sag, wann du Zeit hast, sag, wie du versichert bist und welche Fachrichtung, welches Problem du hast, welches Symptom und findest sofort deinen Termin. Also, auch vor Corona hatten wir sehr, sehr gute Argumente und haben jetzt, ich glaube, nach Corona, es sind die gleichen Argumente, die du hast. Nur du hast halt schon mal ein anderes Bewusstsein, weil du hast ja auch, sag mal, viele Vorwände in Arztpraxen. Die haben einen IT-Service und Provider, der die nicht super betreut hat. Die haben einen schlechten Kundenservice, sind die gewohnt. Die haben Datenschutzvorwände, die sie bekommen. Was passiert jetzt hier bei mir? DSGVO, als sie eingeführt wurde in Deutschland, ich glaube, es war Anfang 2018, im März, eine riesige Verunsicherung. Die sind einfach auch sehr, sehr schlecht beraten und aufgeklärt. Und das machen wir. Eigentlich sollte es Aufgabe der Bundesregierung sein. drlieb übernimmt es dann hier in Deutschland.
Was natürlich dazu führt, dass höhere Abschlussquoten gesichert werden. Das muss man natürlich auch mal sagen. Weil das, was du ja jetzt auch gesagt hast, die Vorwände, die kommen, eigentlich zu sagen, ja, ich mache schon seit 20 Jahren nichts anderes, warum soll ich was ändern, ist ja eigentlich auch nur ein Vorwand. Wenn er dann aber vielleicht verstehen würde, okay, was ihm tatsächlich bringt, heißt das ja nicht, dass dieser Vorwand, dass er das 20 Jahre macht, eigentlich der Einwand ist, Nein zu sagen.
Mhm. Absolut, ne?
Das heißt, wahrscheinlich geht es dann bei euch eher darum, wirklich den einen Einwand zu finden, warum er das jetzt nicht will und den halt einfach klug zu eliminieren, gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Ja, und wir machen, ich sag mal auch, sehr modernen Vertrieb. Das ist nicht mehr so die alte Schule, wo du ein Produkt auf den Tisch legst und sagst, hier, gucken Sie mal, rechts, links, einmal saugen oder schnauben und dann geht man wieder aus einer Praxis raus, sondern dadurch, dass wir beraten, dadurch, dass wir sehr fair, transparent und offen sind, machen wir einen sehr emotional, sozial, intelligenten Angang. Das bedeutet, man will mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Und das will man eben auch, weil wir da gute Berater in die Praxis schicken, gute Vertriebler in die Praxis schicken, die ein echtes Interesse haben, auch eine Praxis zu optimieren. Ja? Und ich glaube, das unterscheidet uns auch maßgeblich in der gesamten Industrie. Es gibt immer mehr E-Health-Startups und die Industrie wächst gerade massiv, aber da ist auch noch so viel zu tun, kann auch nur jedem empfehlen, in die Gesundheitsbranche einzusteigen. Das ist eine absolut und bewiesene, krisensichere, zukunftsträchtige Branche, wo extrem viel geht. Du bist rausgegangen, Pascal. Ich werde, glaube ich, jetzt mein Leben lang im Gesundheitswesen bleiben.
Diese Entscheidung kann natürlich auch jeder selber fällen. Das muss man auch dazu sagen. Ich habe eine Menge dort gelernt. Irgendwie zieht es mich ja immer wieder hin zurück. Ich meine, ich spreche ja jetzt mit dir. Das ist ja auch irgendwie wieder was. Deswegen kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Das sollte jeder für sich selber entscheiden, was er damit macht. Und würde jetzt auch gleich so Richtung Ende kommen. Mich würde abschließend auf jeden Fall noch interessieren, weil du hast gesagt, ihr habt einen ganzen Blumenstrauß an Tools, was ihr auch in den Vertriebsteams evaluiert und benutzt. Klar, jetzt nur neben dem klassischen Salesforce, was, glaube ich, irgendwie jeder kennt. Was sind so die Key-Tools, die du nennen würdest, die eigentlich jedes Vertriebsteam maßgeblich benutzen sollte in dieser Lage, in die ihr euch vielleicht befindet? Gibt es definitiv auch andere, die so ein Vertriebsteam aufbauen wollen? Was sind da so deine Core-Dinger, die du selber implementiert hast? Auch neben Salesforce vielleicht?
Ja, neben Salesforce ist auf jeden Fall die Google Business Suite. Die nutzen wir auch, ohne dass ich da jetzt eine Provision bekomme, bei uns im Team drin, weil ein Top-Performer im Vertrieb muss extrem stark strukturiert und organisiert sein. Und gerade für einen Vertriebler, für einen Außendienstler, ist ein Terminkalender die Essenz, um seinen Tag zu steuern, ne? Wo drin du eben auch alle Termine vorbereitest, wo du schaust, wann hast du für einen Kunden wieder Zeit. Hat man gar nicht so richtig im Kopf, aber es ist ein extrem wichtiges Tool, ne? Ist der Kalender, genauso wie in der Arztpraxis, den wir übrigens verkaufen. So, dann haben wir Salesforce, haben wir schon besprochen, ist ja auch CRM mehr oder weniger. Dann gibt es Tools, die heißen, glaube ich, überall unterschiedlich. Das sind quasi Terminvorbereitungstools. Das heißt, Du siehst genau, welche Kunden sind im Umkreis. Manche machen das auch mit Salesforce, wir machen das mit meinem Meeting, so heißt das Tool. Wie sind die Kennzahlen in der Region? Welche Fachrichtung ist das? Wie sollte ich den anpitchen? Und so weiter und so weiter. Das sind quasi da dann Vorbereitungstools. Und Tableau gehört ja mittlerweile auch zu Salesforce. Und neben Slack gehört ja mittlerweile auch zu Salesforce. Also ist alles irgendwie Salesforce. ist natürlich die Analyse auch extrem wichtig. Das bedeutet, relevante Dashboards eben nach Rolle, ja, nach Manager-Level, welche KPIs für mich wichtig, die musst du einfach auf der Kette haben und musst natürlich auch wissen, wie viel Umsatz hast du, wie viel Potenzial hast du in der Pipeline, wie kann man sauber forecasten, wie sind meine Conversion Rates, wie viel Follow-up-Meetings hole ich aus meinem Termin raus, aus den Terminen, die ich habe, weil das ist ja auch immer ein Indikator, wo man dann entsprechend nachcoachen kann und muss, damit man sich eben stetig weiterentwickelt.
Okay, das heißt, neben Salesforce, was ja eigentlich irgendwie alles ist, haben wir mal Meeting, kenne ich jetzt, glaube, habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, ist das, die kommen aber nicht aus Deutschland, glaube ich, ne?
Ich glaube, die kommen auch nicht aus Deutschland und irgendwie habe ich das Gefühl, weil man es implementieren kann in Salesforce, wahrscheinlich hört es mittlerweile auch zu Salesforce.
Also, wahrscheinlich schon, ja. Ja. Da kann man fest, Slack habe ich jetzt rausgehört und Tableau.
Slack nutzen wir, haben das CDI natürlich, dass wir auch callen können. Auch ja. Eine Salesforce-Lösung, das ist halt da integriert, brauchst du halt, großer Vorteil ist, du kannst halt über so eine CDI, kannst du auch übers Handy dich da reinloggen. Die Calls sind dann auch direkt gelockt, das ist auch ein wichtiges Instrument. Du kannst SMS rausschicken, wenn du einen Practitioner nicht erreichst oder was auch immer. Also ich sag mal, diese operative Suite, das ist bei uns eigentlich im Wesentlichen Salesforce mit all den Tools, die ringsherum sind, der Blumenstrauß, und ist die Google Business Suite, die wir nutzen im Unternehmen. Zwei Amis, aber die machen extrem gute Tools.
Okay, also abschließend kann man dazu eigentlich nur sagen, Vertrieb muss strukturiert vorgegangen werden. Ich glaube, das ist genau das, was du ausgesagt hast. Und ja, würde sagen, das ist ein grandioses Ende. Ich würde mich erstmal bei dir bedanken, Christian, für die geilen Insights. Mir hat extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir natürlich genauso. Wir sind bei 50 runden Minuten. Das ist sehr, sehr schön. Ja, würde sagen, wenn da natürlich jemand draußen ist, der Arzt ist oder Patient ist, möchte Dr.Lib nutzen, findet man dazu alles in den Shownotes. Dr.Lib.de hat Christian schon angesprochen. Falls jemand Kontakt zu Christian sucht, findet man Christian sehr gut auf LinkedIn. Da kann man ihn angehen und falls natürlich, ich glaube, das würdest du aber jetzt gleich nochmal sagen, Christian, wenn man Bock auf Vertrieb hat, glaube ich, hat man gemerkt, dass man zu Dr.Lib gehen kann und eine Menge lernen kann, was einem im weiteren Leben weiterverhilft. Ich würde mich bedanken. Ich lasse dir tatsächlich jetzt das letzte Wort. Das mache ich immer so. Würde mich schon mal ausklinken, mich bedanken beim Zuhörer fürs Zuhören und würde sagen, ja, bis zur nächsten Episode. Dein Pascal. Ciao.
Ja, Pascal, vielen Dank für die warmen Worte. Hat mega viel Spaß gemacht. Und du sagst es richtig, ne? Wer Bock hat, Vertrieb zu lernen bei Dr.Lib, der ist herzlich willkommen. Findet man auch alle Infos auf drlib.de und dann über Karriere. Entsprechend unsere Karriereseiten kann man sich auch informieren. Aber nicht nur Vertrieb, wir stellen in allen Bereichen ein. Wir wollen unser Team verdreifachen jetzt in den nächsten Jahren. Also mega spannende Reise. Komm mit rauf oder rein in die Rakete. Die ist voll, die ist gezündet und hebt gerade richtig ab. Also insofern vielen, vielen Dank, Pascal. Viele Grüße an die Zuhörer. Und möglicherweise hören wir uns in ein, zwei Jahren nochmal wieder. Bis dahin. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von salespod.io bei Digital Umsetzen.